15.02.2023. 0 Uhr. Wie die USA Nord Stream zerstört haben. Das Tauch- und Rettungszentrum der US-Marine befindet sich an einem Ort, der ebenso obskur ist wie sein Name, auf einer ehemaligen Landstraße in der ländlichen Stadt Panama, einem boomenden Ferienort im Südwesten Floridas, 70 Meilen südlich von Alabama. Der Kenter-Komplex ist so unbeschreiblich wie seine Lage, eine blasse Betonkonstruktion aus dem Zweiten Weltkrieg, die einer Berufsschule im Westen Chicagos ähnelt. Ein Waschmaschinengeschäft und eine Tanzschule befinden sich auf der anderen Seite der heute vierspurigen Straße. Quelle: Voltairnet.org von Seymour M. Hersch. Voltair-Netzwerk. New York. Vereinigte Staaten. 13. Februar 2023. JWD. Die Innenstadt von Panama, die über das zweitgrößte Hallenbad Amerikas verfügt, war der perfekte Ort, um die besten und schweigsamsten Tauchschulabsolventen zu rekrutieren, denen es im vergangenen Sommer gelang, was sie 260 Fuß unter der Oberfläche der Ostsee tun durften. Das Zentrum bildet seit Jahrzehnten hochqualifizierte Tiefseetaucher aus, die, wenn sie dann US-Militäreinheiten auf der ganzen Welt zugeteilt werden, in der Lage sind, technisch zu tauchen, um Gutes zu tun mit C4-Sprengstoffhäfen und Strände von Trümmern und nicht explodierten Kampfmitteln zu reinigen sowie Böses, wie das Sprengen fremder Bohrinseln, das Verstopfen von Unterwassereinlassventilen von Kraftwerken, das Zerstören von Schleusen an wichtigen Navigationskanälen. Im vergangenen Juni platzierten Marinetaucher, die unter dem Deckmantel einer weithin mediatisierten NATO-Übung namens Baltops 22 operierten, den ferngezündeten Sprengstoff, der drei Monate später drei der vier Nord Stream Pipelines zerstörte, so eine Quelle mit direktem Wissen über die operative Planung. Zwei der Pipelines, die zusammen als Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und einen Großteil Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit wohlfeilem russischem Erdgas. Ein zweites Pipeline-Paar namens Nord Stream 2 war gebaut worden, aber noch nicht in Betrieb. Jetzt, da sich russische Truppen an der ukrainischen Grenze sammeln und Europas blutigster Krieg seit 1945 droht, hat Präsident Joseph Biden in diesen Pipelines ein Mittel gegen Wladimir Putin gesehen, Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen als Waffe einzusetzen. Zwei der Pipelines, die zusammen als Nord Stream 1 bekannt sind, versorgten Deutschland und einen Großteil Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit wohlfeilem russischem Erdgas. Ein zweites Pipeline-Paar namens Nord Stream 2 war gebaut worden, aber noch nicht in Betrieb. Auf die Frage nach einem Kommentar sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Adrienne Watson, in einer E-Mail: Dies ist eine falsche und vollständige Fiktion. Tammy Topp, eine Sprecherin der Zentralintelligence Agentur, CIA, schrieb ähnlich: Diese Behauptung ist völlig falsch. Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, kam nach mehr als 9 Monaten streng geheimer Debatten innerhalb der Nationalen Sicherheitsgemeinschaft Washingtons, um zu finden, wie dieses Ziel am besten erreicht werden kann. Die meiste Zeit war die Frage nicht, ob die Mission ausgeführt werden sollte, sondern wie sie durchgeführt werden sollte, ohne dass man erfährt, wer dafür verantwortlich war. Es gab einen wichtigen bürokratischen Grund, sich auf die Absolventen der Hardcore-Tauchschule im Zentrum von Panama City zu verlassen. Die Taucher waren nur von der NAFÖ, nicht von Mitgliedern des US-Special Forces Command, drin verdeckte Operationen dem Kongress gemeldet und im Voraus den Führern des Senats und des Repräsentantenhauses mitgeteilt werden mussten, dem sogenannten Gang of Eight. Die beiden Administrationen hatte alles gemacht, um Lecks zu vermeiden, da die Planung Ende 2021 und in den ersten Monaten des Jahres 2022 stattfand. Präsident Biden und sein außenpolitisches Team, der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria Nuland, die Unterstaatssekretärin für Politik, hatten ihre Feindseligkeit gegenüber den beiden Pipelines zum Ausdruck gebracht, die Seite an Seite über 750 Meilen unter der Ostsee von zwei verschiedenen Häfen im Nordwesten Russlands nahe der estnischen Grenze verliefen, und in der Nähe der dänischen Insel Bornholm vorbei, bevor sie in Norddeutschland endeten. Die direkte Route, die den Transit durch die Ukraine umging, war ein Segen für die deutsche Wirtschaft gewesen, die von einer Fülle von billigem russischem Erdgas profitierte genug, um ihre Fabriken zu betreiben und ihre Häuser zu heizen, während deutsche Verteiler das überschüssige Gas mit Gewinn in ganz Westeuropa verkaufen konnten. Eine Aktion, die der Regierung zugeschrieben werden könnte, würde gegen die Versprechen der USA verstoßen, direkte Konflikte mit Russland zu minimieren. Geheimhaltung war der Schlüssel. Von Anfang an wurde Nord Stream 1 von Washington und seinen antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung für die westliche Dominanz angesehen. Die dahinterstehende Holdinggesellschaft, die Nord Stream AG, wurde 2005 in der Schweiz in Partnerschaft mit Gazprom gegründet, einem russischen börsennotierten Unternehmen, das enorme Gewinne für die Aktionäre erwirtschaftet und von Oligarchen dominiert wird, von denen bekannt ist, dass sie unter Putins Herrschaft stehen. Gazprom kontrollierte 51% des Unternehmens, wobei 4 europäische Energieunternehmen, eines in Frankreich, eines in den Niederlanden und 2 in Deutschland, sich die restlichen 49% der Aktien teilen und das Recht haben, den nachgelagerten Verkauf von billigem Erdgas an lokale Verteiler in Deutschland und Westeuropa zu kontrollieren. Die Gewinne von Gazprom wurden mit der russischen Regierung geteilt, und die staatlichen Öl- und Gaseinnahmen wurden in manchen Jahren auf bis zu 45% des russischen Jahreshaushalts geschätzt. Amerikas politische Befürchtungen waren real. Putin hätte jetzt eine zusätzliche und dringend benötigte Haupteinnahmequelle, und Deutschland und der Rest Westeuropas würden von billigem Erdgas abhängig werden, das von Russland geliefert wird, während die europäische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten sich verringert. Putin hätte nun eine zusätzliche und unverzichtbare Einnahmequelle, und Deutschland und der Rest Westeuropas würden von billigem Erdgas aus Russland abhängig werden, während die europäische Abhängigkeit von Amerika kleiner würde. In der Tat ist genau das passiert. Viele Deutsche sahen Nord Stream 1 als Teil der Befreiung von der berühmten Ostpolitik-Theorie des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, die es dem Nachkriegsdeutschland ermöglichte, sich selbst und andere europäische Nationen, die während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurden, wiederherzustellen, unter anderem durch die Verwendung von billigem russischem Gas, um einen florierenden Markt und eine prosperierende Wirtschaft in Westeuropa anzutreiben. Nord Stream 1 war nach Meinung der NATO und Washingtons ziemlich gefährlich, aber Nord Stream 2, dessen Bau im September 2021 abgeschlossen wurde, sollte von den deutschen Regulierungsbehörden genehmigt werden. Dies würde durch eine Verdoppelung der Menge an billigem Gas noch mehr gelten, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung stünde. Die zweite Pipeline würde auch genug Gas für mehr als 50% des deutschen Jahresverbrauchs liefern. Die Spannungen zwischen Russland und der NATO nahmen ständig zu, unterstützt durch die aggressive Außenpolitik der beiden Regierungen. Der Widerstand gegen Nord Stream 2 brach am Vorabend von Bidens Amtseinführung im Januar 2021 aus, als die Republikaner im Senat, angeführt von Ted Cruz, Texas, während Blinkens Bestätigungsanhörung als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges russisches Erdgas ansprachen. Da hatte ein einheitlicher Senat erfolgreich Gesetze verabschiedet, die, wie Cruz Blinken sagte, die Pipeline in ihrem Schwung stoppten. Es gab enormen politischen und wirtschaftlichen Druck von der deutschen Regierung, damals angeführt von Angela Merkel, um die zweite Pipeline ans Netz zu bringen. Würde Biden den Deutschen die Stirn bieten? Blinken sagte ja, fügte aber hinzu, dass er die Einzelheiten der Ansichten des neuen Präsidenten nicht diskutiert habe. Ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte Idee ist, sagte er. Ich weiß, dass er wollte, dass wir jedes uns zur Verfügung stehende Überzeugungsmittel nutzen, um unsere Freunde und Partner, einschließlich Deutschland, davon zu überzeugen, nicht weiterzugehen. Ein paar Monate später, als der Bau der zweiten Pipeline kurz vor dem Abschluss stand, blinzelte Biden. Im Mai verzichtete die Regierung in einer verblüffenden Kehrtwende auf Sanktionen gegen die Nord Stream AG. Hinter den Kulissen hatten Regierungsbeamte, die versuchten, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, nicht aufgegeben. Berichten zufolge drängten Regierungsbeamte den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, dem damals eine russische Invasion drohte, die Entscheidung nicht zu kritisieren. Es gab unmittelbare Konsequenzen. Die Republikaner im Senat, angeführt von Cruz, kündigten eine sofortige Blockade aller Bestätigungen von Bidens Kandidaten für diplomatische Ämter an und verzögerten die Verabschiedung des jährlichen Verteidigungsgesetzes um Monate bis in die Tiefen des Herbstes. Später stellte Politico Bidens Kehrtwende bei Russlands zweiter Gaspipeline als die einzige Entscheidung, wohl noch mehr als der chaotische militärische Rückzug aus Afghanistan, dar, die seine Agenda gefährdete. Die Regierung geriet ins Wanken, trotz einer Atempause in der Krise Mitte November, als die deutschen Energieregulierungsbehörden die Genehmigung der zweiten Nord Stream Gaspipeline aussetzten. Die Erdgaspreise sind innerhalb weniger Tage um 8% gestiegen, obwohl Deutschland und Europa zunehmend befürchten, dass die Aussetzung der Pipeline und die wachsende Konfliktgefahr zwischen Russland und der Ukraine zu einem sehr unerwünschten kalten Winter führen würden. Es war Washington nicht klar, wo Olaf Scholz, Deutschlands neu ernannter Kanzler, sich situierte. Einige Monate zuvor, nach dem Fall Afghanistans, hatte Scholz die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer autonomeren europäischen Außenpolitik öffentlich unterstützt, was eindeutig darauf hindeutete, dass man sich weniger auf Washington und sein wechselhaftes Handeln verlassen möchte. In der Zwischenzeit hatten sich die russischen Truppen allmählich und besorgniserregend an den Grenzen der Ukraine aufgebaut, und bis Ende Dezember waren mehr als 100.000 Soldaten in der Lage, von Weißrussland und der Krim aus anzugreifen. In Washington wuchs die Beunruhigung, einschließlich einer Einschätzung von Blinken, dass diese Zahlen in kurzer Zeit verdoppelt werden könnten. Die Aufmerksamkeit der Regierung hat sich erneut auf Nord Stream konzentriert. Solange Europa von Pipelines für billiges Erdgas abhängig blieb, befürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland zögern würden, der Ukraine Geld und Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchte, um Russland zu besiegen. In diesem trüben Moment autorisierte Biden Jekesolifan, eine dienstübergreifende Gruppe einzuberufen, um einen Plan zu entwickeln. Alle Optionen mussten auf dem Tisch liegen. Aber nur eine sollte entstehen. Planung. Im Dezember 2021, zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die Ukraine einmarschierten, berief Jekesolifan ein Treffen einer neu gebildeten Taskforce ein Männer und Frauen des Komitee der Vereinigten Stabschefs, der CIA sowie des Außen- und Finanzministeriums und bat um Empfehlungen, wie auf Putins bevorstehende Invasion reagiert werden sollte. Das wäre das erste einer Reihe streng geheimer Treffen in einem sicheren Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building neben dem Weißen Haus, in dem auch der vorherige intelligente Advisor Kunkel, FIAP, des Präsidenten untergebracht war. Es gab das übliche Hin und Her, das schließlich zu einer entscheidenden Vorfrage führte: würde die Empfehlung, die die Gruppe dem Präsidenten übermittelte, reversibel sein, wie eine weitere Ebene von Sanktionen und Währungsbeschränkungen, oder irreversibel, das heißt Aktionen, die nicht rückgängig gemacht werden könnten? Was den Teilnehmern, laut der Quelle mit direkter Kenntnis des Prozesses, klar wurde, war, dass Solifan beabsichtigte, dass die Gruppe einen Plan für die Zerstörung der beiden Nord Stream Pipelines entwickeln und die Wünsche des Präsidenten erfüllen wollte. Zum Bild. Die Protagonisten. Von links nach rechts: Viktoria Nuland, Antony Blinken und Jake Sullivan. In anschließenden Treffen diskutierten die Teilnehmer alle Optionen für einen Angriff. Die Marine schlug vor, ein neu in Dienst gestelltes U-Boot einzusetzen, um die Pipeline direkt anzugreifen. Die Luftwaffe diskutierte den Abwurf von Bomben mit verzögerten Geräten, die aus der Ferne ausgelöst werden konnten. Die CIA argumentierte, dass alles, was getan würde, geheim sein sollte. Alle Beteiligten verstanden, was auf dem Spiel stand. Es ist kein Kinderkram, sagte die Quelle. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden kann, ist es ein Kriegsakt. Zu dieser Zeit wurde die CIA von William Burns geleitet, einem sanftmütigen ehemaligen Botschafter in Russland, der als stellvertretender Außenminister in der Obama-Regierung gedient hatte. Burns autorisierte schnell eine Arbeitsgruppe der Agentur, zu deren Ad-Hoc-Mitgliedern zufällig jemand gehörte, der die Fähigkeiten der Tiefseetaucher der Marine in Panama, Florida, kannte. In den nächsten Wochen begannen Mitglieder der CIA Taskforce mit der Entwicklung eines Plans für eine verdeckte Operation, bei der Tiefseetaucher eingesetzt werden sollten, um eine Explosion entlang der Pipeline auszulösen. So etwas war schon einmal gemacht worden. Im Jahr 1971 erfuhren die US-Geheimdienste aus noch nicht bekannten Quellen, dass zwei große Einheiten der russischen Marine über ein Unterwasserkabel kommunizierten, das im Ochotskischen Meer an der vernöstlichen Küste Russlands vergraben war. Das Kabel verband ein regionales Marinekommando mit dem Hauptquartier auf dem Festland in Wladiwostok. Ein handverlesenes Team von Agenten der Zentralintelligence Agency, CIA, und der Nationalsecurity Agency, NSA, wurde irgendwo in der Gegend von Washington unter tiefer Deckung zusammengestellt und entwickelte einen Plan mit NAFÖ-Tauchern, modifizierten U-Booten und einem tiefen Unterwasserrettungsfahrzeug, nach viel Versuch und Irrtum, um das russische Kabel zu finden, der Erfolg hatte. Die Taucher installierten ein ausgeklügeltes Abhörgerät am Kabel, das den russischen Verkehr erfolgreich abfing und ihn auf einem Aufnahmesystem aufzeichnete. Die NSA hat erfahren, dass hochrangige russische Marineoffiziere, die von der Sicherheit ihrer Kommunikationsverbindung überzeugt waren, mit ihren Kollegen ohne Verschlüsselung diskutierten. Das Aufnahmegerät und sein Band mussten monatlich ausgetauscht werden, und das Projekt dauerte glücklicherweise ein Jahrzehnt, bis es von einem 44-jährigen NSA-Ziviltechniker namens Ronald Pelton, der fließend Russisch sprach, kompromittiert wurde. Pelton wurde 1985 von einem russischen Überläufer verraten und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er erhielt von den Russen nur $5,000 für seine Enthüllungen über die Operation sowie $35,000 für andere russische operative Daten, die er zur Verfügung stellte, die nie veröffentlicht wurden. Dieser Unterwassererfolg, genannt IFÜ-BELS, war innovativ und riskant und lieferte unschätzbare Informationen über die Absichten und die Planung der russischen Marine. Doch die interinstitutionelle Gruppe war zunächst skeptisch gegenüber der Begeisterung der CIA für einen verdeckten Angriff auf hoher See. Es gab zu viele unbeantwortete Fragen. Die Gewässer der Ostsee wurden von der russischen Marine stark bewacht und es gab keine Ölplattformen, die als Deckung für eine Tauchoperation hätte dienen konnten. Sollten Taucher nach Estland reisen, gleich hinter der Grenze, wo sich Russlands Erdgasdocks befinden, um für die Mission zu trainieren? Während all dieser Intrigen, sagte die Quelle, sagten einige Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums tut das nicht. Es ist dumm und es wird ein politischer Albtraum sein, wenn es bekannt wird. Dennoch legte die CIA Taskforce Anfang 2022 Sullivans behördenübergreifender Gruppe einen Bericht vor: Wir haben eine Möglichkeit, Pipelines zu sprengen. Was dann geschah, war großartig. Am 7. Februar, weniger als drei Wochen vor der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, traf sich Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der nach einigem Zögern nun ein integraler Bestandteil der amerikanischen Koalition war. Auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte Biden trotzig, wenn Russland einmarschiert: Nord Stream 2 wird es nicht mehr geben. 20 Tage zuvor hatte Unterstaatssekretär Nuland die gleiche Botschaft bei einer Anhörung des Außenministeriums mit wenig Medienberichterstattung übermittelt. Ich möchte Ihnen heute ganz klar sagen, antwortete sie auf eine Frage: Wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht weitergehen. Mehrere Personen, die an der Planung der Mission der Pipeline beteiligt waren, waren bestürzt über das, was sie als indirekte Hinweise auf den Angriff sahen. Es war, als würde man eine Atombombe auf dem Boden in Tokio platzieren und den Japanern sagen, dass wir sie zünden werden, sagte die Quelle. Der Plan war, dass die Optionen nach der Invasion ausgeführt und nicht vorher öffentlich angekündigt werden. Biden hat es einfach nicht verstanden oder ignoriert. Die Indiskretionen von Biden und Nuland hätten einige der Planer frustrieren können. Aber es schuf auch eine Gelegenheit. Laut der Quelle stellten einige hochrangige CIA-Beamte fest, dass die Sprengung der Pipeline nicht länger als geheime Option angesehen werden konnte, weil der Präsident gerade angekündigt hatte, dass wir wussten, wie man es macht. Der Plan, Nord Stream 1 und 2 in die Luft zu sprengen, wurde plötzlich von einer verdeckten Operation, bei der der Kongress benachrichtigt werden musste, zu einer Operation herabgestuft, die als streng geheime Geheimdienstoperation mit militärischer Unterstützung der USA gilt. Gemäß dem Gesetz, erklärte die Quelle, es gab keine gesetzliche Verpflichtung mehr, die Operation dem Kongress zu melden. Alles, was jetzt zu tun war, war, sie durchzuführen, aber es sollte immer noch geheim sein. Die Russen haben eine außergewöhnliche Überwachung der Ostsee. Die Mitglieder der Taskforce der Agentur hatten keinen direkten Kontakt zum Weißen Haus und wollten unbedingt wissen, ob der Präsident meinte, was er gesagt hatte, das heißt, ob die Mission jetzt im Gange war. Die Quelle erinnerte sich, Bill Burns kommt zurück und sagt, tut es. Die Mitglieder der Taskforce der Agentur hatten keinen direkten Kontakt zum Weißen Haus und wollten unbedingt wissen, ob der Präsident meinte, was er gesagt hatte, das heißt, ob die Mission gestartet wurde. Zum Bild: Die norwegische Marine fand bald den richtigen Ort, in den seichten Gewässern wenige Kilometer von der dänischen Insel Bornholm entfernt.